So, mal anfangen. Läuft die Kamera. Hallo und herzlich willkommen zum Chaos-Seminar im Jahr 2017. Heute zum Thema das Turnschuhnetzwerk. Sag mal, wofür braucht man so ein Ding eigentlich?
Das ist genau die Einstiegsfrage, auf die ich gewartet habe. Man braucht es immer dann, wenn man kein normales Netz hat oder nicht vertraut.
Wir sind auf, dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft.
Genau, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Gigabit-Leitung, wollen aber ein paar hundert Terabyte übertragen. Dann nehmen wir einfach ein Laster mit Festplatten und fahren den irgendwo hin. Das wäre zum Beispiel die Möglichkeit. Oder es gibt gar kein Netz, wie zum Beispiel in Entwicklungsländern, im Urwald, auf Kuba, wo es abgeschaltet ist, in Indien. Wo die ländlichen Gegenden noch schlechter ausgebaut sind als bei uns. Und ja, da überträgt man halt Daten so wie früher. Und wenn man es so historisch guckt, ich meine, die Briefpost war ja ursprünglich auch so eine Art Internet.
Wie hat man das denn früher gemacht mit Datenübertragung? Wie würde man
Lochkarten?
Ein bisschen später, also so als die ersten LAN-Partys losgingen, da kamen, glaube ich, Floppies.
Ach genau, also LAN-Partys oder Plattenpartys, so aus meiner Jugend. Also wenn man da ja so Gesellschaftsfilme oder Software haben wollte, war das eben noch nicht so, wie soll ich sagen, mit Juristen verseucht, sondern man hat sich halt die Software kopiert, hat auch keiner was dabei gefunden. Und man ist mit der dicken Festplatte hingegangen, hat ein paar Sachen gebracht, auch Sachen, die man selber programmiert hat. Und wenn 10 Leute da waren, 9-mal so viel wieder mit nach Hause gebracht, wieder aussortiert sozusagen. Also, und da war aber dann, du wirst vielleicht drauf raus, wie man dann die Sachen gesucht hat, das Routing, das File-Sharing. War dann eher so, ja, wer hat was Tolles, ich hab was, dann 2 Platten zusammengesteckt, beziehungsweise 2 an den gleichen Rechner gesteckt, übertragen. Also da war noch nichts mit automatischer Suche, sondern man hat genau gewusst, wo was ist.
Ich würde gerne noch in Kuba auf das Datenpaket der Woche raus.
Ah.
Tue ich.
Erzähl du.
Ich habe einen schönen Heise-Artikel, so mit der Mann an der Ecke heischt zu Internet. Er hätte genauso gut fragen können, Mädchen oder Taxi. Damit ist die Dienstleistung des Straßenhandels ja ziemlich gut umrissen. Kuba bekommt langsam eine Anbindung, die schneller wird als 2 Modemverbindungen. Das staatliche Internet ist vorhanden, aber mit Gutscheincode so gut wie unverkäuflich. Und deswegen schnurrt man halt, wo man kann, an irgendwelchen Hotel-WLANs, mit Zwischendealern. Und deswegen ist der verbreitete Weg, dass man zum Dealer seiner Wahl geht und das Datenpaket der Woche kauft für ungefähr 2 US-Dollar. So eine Sammlung von YouTube-Videos und aktuelle Musik, was man halt so kriegen könnte. Und solange das Ding unpolitisch bleibt, wird es auch ganz gerne toleriert. Kuba. Du kannst natürlich auch versuchen, mit ungefähr 1 Kilobit pro Sekunde ins Internet zu gehen. Deine Verbindungen werden gelegentlich abbrechen, du wirst keine Ahnung haben, warum, ob es jetzt die Kuba Firewall war oder einfach nur eine schlechte Verbindung. Du kannst versuchen, E-Mails abzurufen. Der Autor berichtet dann am Ende seines Vortrags mit ganz viel schlechtem Internet und ganz vielen Zwischendealern, wo einer auf der Straße einen WLAN-Hotspot anbietet, der von 3 rumlaufenden Typen, die ständig Posanten ansprechen, weiterverkauft wird, also Vertreter, dass er am Ende mal von 2 kubanischen Vertretern in ein Hinterzimmer gerufen wird und wird dann gefragt, Sie sind ja so oft im Internet-Café, wie kommt das eigentlich? Die Antwort, ich bin Journalist, ist darauf eine schlechte Antwort. Die Antwort, ich habe Bilder gemacht, ist auch eine schlechte Antwort. Er kam an mit, er hat eine Firma in Deutschland und muss ein paar Sachen für ihn koordinieren. Damit waren die Behörden zufrieden, dass sie jetzt keine weiteren Maßnahmen einleiten müssen, das Gespräch war beendet. Also es gibt Netze dieser Welt, wo Daten noch traditionell per Festplatte getragen werden, und zwar von Dealer zu Dealer zu Dealer zu Dealer. Und irgendwann mal kaufst du halt das Datenpaket der Woche. Paket ist immer nahe.
Ich würde da ganz gleich einhaken. Nämlich eins von den wichtigsten Sachen bei dem Sneakernet ist das Routing. Wir hatten das erste so Plattenparty, das ist mehr One-to-One, also einer tauscht mit dem nächsten aus, trägt Festplatten irgendwo von einer Station zur nächsten oder wieder zurück. Und dann dieses auf Kuba, das ist One-to-Many, das ist immer noch relativ einfach zu verteilen, weil man es eben baumförmig machen kann. Also einer bringt eine große Platte rein und verteilt sie auf kleine Häppchen. Und das Anstrengende ist dann eher so das Many-to-Many, was sich auch bei mir genauso entwickelt hat. Also ich möchte ein bisschen von meiner, wie ich da dazu gekommen bin, mit dem Sneakernet bzw. mit Routing drauf zu kommen. Also ich hatte irgendwann mal, das war 160 Gigabyte Platten irgendwo in zwei verschiedenen Häusern stehen. Und damals waren die USB-Sticks noch irgendwo im paar hundert Megabyte-Bereich. Das heißt, entweder teile ich die ganze Platte oder ich mache einen differenziellen Sync. Also ich wollte die beiden Platten synchronisieren. Das geht relativ einfach. Damals wusste ich noch nicht, dass es Aussync gibt, dass man das auch irgendwie auf Patch, also dass man da Teile halt nur tragen kann. Also ohne direkte Verbindung. Das heißt, das haben wir dann irgendwie selber geschrieben. Irgendwann kam dann eine dritte Festplatte dazu, die sehr sporadisch angeschlossen war. Das heißt, ich musste jetzt irgendwie das handeln, dass ich sozusagen Images von den drei oder zumindest die Inhaltsangaben von den drei Platten rumtrage und gucke, dass die eine zur anderen übertragen wird.
Du wolltest einfach schon eine ganze Platte auf eine andere Platte draufdampfen, die Platten rausstreichen und dir war egal, ob die Platten volllaufen.
Ganz genau. Und dann, und genau das Volllaufen war eben dann das nächste Problem, wie lösche ich auch in einem verteilten System. Das ist für Informatiker so ein bekanntes Problem, das ist nicht so einfach. Und es lief im Prinzip darauf hinaus, dass man halt irgendwie mitgeteilt wird, so das Zeug ist jetzt gelöscht, also sozusagen eine Liste von gelöschten Dingen. Und letztendlich hat sich dann sowas entwickelt, wo man sagen kann, okay, ich kann jetzt wirklich Daten transportieren von A nach B, auch über beliebige Topologien. Und ja.
Wir holen mal die Kamera, was passiert mit gelöschten und wieder angelegten Dateien?
Gute Frage. Wenn sie gelöscht sind, dann müssen verschiedene Namen haben. Also in dem Fall kann die gelöschte Datei nicht wieder angelegt werden. Also so wie ich es implementiert habe. Aber du könntest natürlich einfach ein Hashwert zum Beispiel. Ich habe es über Namen identifiziert, Namen und Datum. Ja, doch, stimmt, wenn sie dann neuer ist, wäre sie wieder da. Und dann kann man sie wieder da, kann man sie wieder mitnehmen, aber du kannst einfach die Inhaltsangabe nicht nur den Baum und den Namen und das Datum, sondern auch noch ein Hashwert mitgeben, dann wäre sowas handelbar.
Mit dem Datum meinst du das Dateisystem-Datum?
Ja, genau. Also, ja, genau. Also, wäre dann in dem Fall mit, ja, genau, nach der Implementation wäre es dann gegangen. Ja.
Heißt auch, wenn du eine neue Datei anlegst, mit dem gleichen Namen, dann spielst du eine potenzielle Backup-Seite auf der anderen Seite, dann ist das
ja, genau. Also, das ist eigentlich nicht zum Backup machen, sondern zum Synchronisieren. Genau. Also man kann es noch ein bisschen Prioritäten festlegen, wenn man zum Beispiel, also man kann nicht nur das Neueste nehmen, sondern ich kann auch von einem bestimmten Nutzer immer mit Fahrern gehandelt. Oder wenn einer das signiert hat, mit Fahrern und das Allerwichtigste sind dann, glaube ich, die Unterscheidung zwischen Statusnachrichten, nenne ich sie mal, und überhaupt die großen Dateibrocken, also wenn ich zum Beispiel eine begrenzte Zeit zur Dateiübertragung habe oder begrenzten Datenträger, muss ich priorisieren. Also muss ich auf jeden Fall, entweder ich breche halt nach einer bestimmten Zeit ab, ohne zu priorisieren, dann das sind die ersten, die übertragen werden. Oder ich sage halt, es gibt wichtigere Dateien, zum Beispiel Löschnachrichten wären auf jeden Fall wichtiger als Datenübertragung, weil sonst verstopft das Netz irgendwann.
Imo.
Sollen wir gleich zur Demo gehen? Ja. Ich würde nur noch vielleicht nur ein, zwei Stichpunkte weitermachen. Vielleicht, das ist ja interessant. Ja, genau, das brauchen wir eigentlich nicht. Welche Grundannahmen haben wir? Also man kann sich vorstellen, dass Sneakernet, weil die Daten ja genauso schnell sich bewegen oder langsamer sogar noch als die Datenträger, verändert sich die Topologie deutlich schneller als die Daten sich bewegen. Also so die ganzen Mesh-Routing-Protokolle, die es gibt, funktionieren da nicht. Erstmal so überlegen, über welche Zwischenstationen kann ich es schicken und dann senden, sind die Zwischenstationen wahrscheinlich schon längst wieder weg. Genau, unsere Sicherheitsannahmen, also Datenträger können natürlich verloren gehen, jeder kann sie lesen, also im Prinzip muss ich damit rechnen, dass alles, was auf dem Datenträger steht, auch der böse Feind in die Finger kriegt.
Kannst du mal ein Tonkonzept durch den Essen werfen?
Bitte?
Ich hätte nachher gerne mein Tonkonzept durch den Internet.
Oh, das wäre mal interessant. Wobei, das wird gar nicht so schwierig sein. Machen wir mal.
Holen die Leute nach der Demo ab.
Ja, genau. Genau, wir hatten One-to-Many, Many-to-Many und One-to-One. Ah, genau, ein Tunnelbasteln über ein Turnschuh-Netzwerk wollte ich auch mal machen. Habe ich dann jetzt in der verschlüsselten Version nicht eingebaut. Genau, welche Netzwerkstrukturen gibt es? Many-to-Many. Ach genau, ein wichtiges Ding ist noch, es gibt zwei grundsätzlich entfernte Enden der Strategie, wie man da was verbreitet über so ein Internet. Das eine ist Forwarding, das heißt, die eine Nachricht oder eine Datei, die ich schicken will, existiert immer nur ein einziges Mal und sie wird versucht, immer an den weiterzugeben, der letztendlich sich aufs Ziel zu bewegt.
Also jeder? Der sich aufs Ziel zu bewegt, also jeder?
Nein, eben nicht. Man wird versucht, über eine Heuristik zu sagen, der USB-Stick, der wird jetzt von jemandem getragen, der höchstwahrscheinlich zu einer Station läuft, die näher daran liegt, an der Station, die ich haben will. Also du brauchst dann eine gewisse Information über die Topologie schon vorher.
Die Heuristik sammelt du wie anhand der bereits geflossenen Daten?
Da gibt es auch verschiedene Ansatzpunkte. Erstens merkt sich zum Beispiel jeder Datenträger oder jeder Knoten, mit wem er in letzter Zeit Verbindung hatte. Und geht dann davon aus, dass sich das in Zukunft verfestigt.
Woher weiß er das? Du schreibst auf den beweglichen Datenträger immer drauf, von wem er gerade kommt, damit der Nächste weiß, zu wem er eine Verbindung hat.
Ja, genau. Oder was viel gemacht wird, also beim Darknet und bei vielen diesen Sneakernets gibt es keine Datenträger, sondern es gibt Knoten, die sich bewegen. Und diese Knoten sind intelligent. Darknet, das ist so ein Sneakernet, das in Indien die ländlichen Gegenden mit Internet bzw. mit Daten versorgt. Achso, nee, also kann ich. Steht es da irgendwo? Ah, nee, das ist tatsächlich Darknet. Also das nur kurz, wie das funktioniert. Ich habe verschiedene Knoten. Welche sind auf. Es gibt welche, die auf Omnibus montiert sind. Die haben einen kleinen Rechner drin, eine kurzweitige Antenne, WLAN und eine riesige Festplatte. Und dann gibt es an allen Bushaltestellen oder an vielen Bushaltestellen wieder so Knoten. Und in die Knoten an den Bushaltestellen kann man sich dann einwählen, Daten draufspielen oder welche, die man gern hätte, runterholen. Und wenn ein Bus vorbeikommt, dann synchronisieren die ihre Informationen. Und der Bus, der läuft halt dann im Kreis rum zu irgendeiner zentralen Station. Da können sie dann wieder mit anderen Kreisen versendet werden und so. Das heißt, du kannst da eigentlich relativ große Dateien in einem Tag so über die ganze Busreichweite übertragen. Und das wird auch tatsächlich eingesetzt und nennt sich Darknet.
Das mit dem Chaos war interessant, weil irgendwann ist die Platte auf dem Bus ja voll. Da kann man halt schon keine Daten mehr aufnehmen.
Genau, da werden sie dann auch wieder runtergelöscht. Das geht dann in die Richtung Routing-Protokolle, also da gibt es richtig abgefahrene Heuristiken und deshalb Forwarding ist das eine, jetzt bin ich davon abgekommen, genau, Forwarding ist das eine, das verhindert, dass es vollläuft, dauert aber sehr lange, bis irgendwas ankommt, weil es ist ja irgendwann dann letztendlich ein Random Walk, der vielleicht ein bisschen gerichtet ist. Und dann das andere ist das Rumor Routing, das heißt, ich schicke es einfach wirklich an alle. Und irgendwann mal erreicht es einer, der sendet dann wiederum an alle anderen, ich habe es erhalten und bitte löscht es wieder weg. Und der einfachste Weg, auf den ich jetzt implementiert habe, ist Rumor Routing und diese ich habe es erhalten, lösche es wieder weg Nachrichten, die haben Priorität.
Und
das heißt, es wird sich so lange füllen, bis das Netz anfängt zu verstopfen Und dann wird der Effekt sein, dass sich die Löschnachrichten schneller bewegen als die eigentlichen Nachrichten und so sich Nachrichten nie mehr so schnell bewegen können, dass sie irgendwas verstopfen.
Bei diesem Rumor-Routing, wie sorgst du dafür, dass Datei, die du mal versendet hast, nicht wieder zu dir zurückkommt? Also, was machst du mit der Datei, die zurückkommt?
Ich werde die Datei nicht versenden, sondern ich werde sie einfach weiter kopieren, solange sie die Aufforderung kriegt, ich soll sie löschen. Also die wird nicht weitergesendet in dem Fall. Ich gebe sie und habe sie dann nicht mehr, sondern ich kopiere sie immer in alle Richtungen weiter. Das ist das Rumor-Routing.
Und wenn die Datei auf einem Datenträger nochmal bei dir vorbeigelaufen kommt?
Dann weiß ich, dass sie ja schon da ist und wird dann sozusagen den Datenträger mit meiner Information synchronisieren, weil sie bei beiden vorhanden ist, werde ich nichts tun. Also ich werde sie einfach auf dem Datenträger lassen und ich werde sie bei mir lassen.
So wie zum Verständnis, ich kippe jetzt eine Reihe von Filmen in das Netz, die einfach an alle schicke. So große Binärdateien.
Ja.
Das heißt, die werden auf jeden Knoten repliziert.
Genau.
Bis irgendwann mit Löschenaufforderungen entsteht. Wie entsteht eine Löschenaufforderung?
Sobald sie angekommen sind, also es wird geschickt an einen Empfänger anhand seines Public Key, an seines für alle sichtbaren öffentlichen Schlüssels. Und mit dem kann er, wenn sie dann angekommen ist, signieren oder eine signierte Nachricht an alle schicken, ich habe sie erhalten. Das heißt, alle, die die Datei haben, wissen, die müssen zu einem bestimmten Empfänger. Und nur dieser Empfänger kann sagen, ich habe sie erhalten und dann wird sie auch gelöscht.
Was macht denn der Knoten, wenn sein lokaler Datenträger bereits vorläuft und per beweglichen Datenträger immer neue Dateien hinzukommen?
Also in dem Fall habe ich angenommen, der lokale Datenträger ist unendlich groß. Und der bewegliche Datenträger, der ist beschränkt und kann nicht beliebig viel tragen. Also er kann nicht laufen in meinem System. Jede Nachricht ist einzigartig. Also die hat entweder einen Hashwert oder einen Timestamp oder sonst irgendwie wird sie einzigartig gemacht und dann kann man sagen, ich habe diejenige Nachricht erhalten. Also kannst du nicht zwei gleiche Nachrichten an jemanden schicken. Und damit kannst du auch nicht zweimal löschen. So wie die Datenausbreitung zurzeit funktioniert, müsstest du die Ältesten auf jeden Fall beibehalten, und zwar so lange, bis sie irgendwann mal auch aufgefordert werden zu löschen. Und die Neuesten bleiben halt so lange hängen, bis sie dann weitergeleitet werden. Und wenn du dann einfach sagst, okay, ich habe jetzt nicht mehr genügend Kapazität zum Aufnehmen, dann verwirrst du die Neuesten. Und das wird dann dazu führen, dass die Löschnachrichten deutlich schneller sich verbreiten als die Daten. Die Löschnachrichten führen wiederum dazu, dass die Datenlast kleiner wird und die Daten bewegen sich dann wieder. Ganz genau. Verbreitet sich dann alle. Wobei, da habe ich dann so gesagt, okay, damit da keiner ewig dreht, hat jeder Benutzer, der sich anmeldet, Time to Live, jetzt auf 3 Wochen eingestellt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber den kann man eben beliebig einstellen. Und dann kann man sagen, okay, ich akzeptiere nur vernünftige Werte und repliziere nur die. Nein, die Daten nicht, der Empfänger hat es nicht, ein Time to Live. Die kann der Empfänger signiert ändern, aber die Time to Live ist mit dem Public Key von dem Empfänger Also im Prinzip der Empfänger ist identifiziert durch seinen Public-Key. Eine unabhängig davon zu erstellende Public-Key-Verwaltung. Also da gibt es keine. Da gibt es keine Authority. Jeder kann einen neuen Benutzer anlegen.
Du hast deinen Knoten M mit Files in der Sender-Queue, die eigentlich loswerden willst. Da sind ein paar Delete-Nachrichten drin und ein paar Binärdateien. Jetzt kommt ein Datenträger vorbeigelaufen. Und der ist ratzevoll.
Genau.
Was machst du jetzt damit?
Der nimmt erstmal, da sind auch ein paar Delete-Nachrichten drin.
Eine, ja.
Ah, von mir aus. Also der saugt erstmal alles rein, was da noch nicht drin ist. Also synchronisiert sozusagen in die Richtung. Dann holt er die ab. Also auf diesem Knoten sind ja Empfängerpostbecher. Die holt er dann in ein Private-Verzeichnis. Löscht die da raus. Erzeugt an der Stelle den Lead-Nachrichten. Und synchronisiert dann wiederum in die andere Richtung, löscht sozusagen alles aus, was da, was er hier gelöscht hat, aber leitet auch zusätzlich noch weiter, was, was er von anderen Datenträgern gekriegt hat.
Da der Stick jetzt quasi fast voll ist.
Ja.
Was machst du damit? Löscht du den Stick und packst deine Nachrichten drauf?
Nein, es werden die ältesten Nachrichten draufgepackt. Also, wenn da welche sind, die älter sind als auf dem Stick, dann werden da welche rausgelöscht, drüber gespielt. Falls sie, die da drin alle neuer sind, dann bleiben die einfach drauf.
Also das Ziel ist, dass ich ab und zu mal einen leeren Datenträger vorbeibewegt und auch deine ganzen Daten abdampfen kannst.
Ja, genau. Aber sagen wir mal so, das ist eigentlich eher, das skaliert eben nicht so toll, das System. Es ist eher darauf ausgelegt, dass alle Datenträger mehr oder weniger an alle auch was schicken können, beziehungsweise dass die Delete-Nachrichten da deutlich schneller sich bewegen. Also wenn das Netz irgendwann im Zustand ist, dass alle Datenträger voll sind, dann werden sehr viele Delete-Nachrichten erstmal geschickt worden und dadurch dann der Gesamtdatenstand heruntergeht.
Die Delete-Nachrichten werden wann generiert? Am Ende der Ablauf der 3-Wochen-Frist?
Nein, sobald, dann wird das gesamte Verzeichnis von einem bestimmten User gelöscht. Die Delete-Nachricht werden nur beim Empfang der alten Nachricht beim jeweiligen Besitzer erzeugt. Die leben, solange der Benutzer lebt. Genau. Du musst es nicht akzeptieren, die Verlängerung der Lebenszeit. Also beim Erstellen eines Benutzers legst du eine Time to Live an und irgendwann mal läuft die halt ab. Und wenn die verlängert wird, kannst du es akzeptieren oder nicht. Nein, die liegt für einen Benutzer, der auf dem Knoten ist.
Ich muss das Postbach-Konzept noch erklären.
Ja, ob da dann eine Dynamik drin ist, dass das irgendwie plötzlich dann alles weg ist und dann auf einmal wieder alles so stoßweise kommt. Soweit habe ich die Simulation noch nicht durchgemacht. Das habe ich eher so theoretisch. Man könnte sich, vielleicht wird es deutlicher, mal sich so zu, vorzustellen. Nehmen wir mal an, wir haben, das ist jetzt meine Kunst, dann, das sieht wahrscheinlich nicht so schön aus. Nehmen wir mal an, wir haben hier zwei, Teilnehmer, Alice und Bob. Der will was an Bob schicken. Und jetzt breitet sich die Nachricht natürlich nicht nur in die Richtung aus, sondern in alle Richtungen. Das heißt, bis sie hier ankommt, ist sie ungefähr, hat sie sich so weit verbreitet. Ich nehme an, da hat es ganz viele Knoten drin, wir können das ein bisschen als Kontinuum annehmen. So, also wenn A zu B, wenn die Nachricht hier mal angekommen ist, dann wird es auch in die gegengesetzte Richtung. In alle Richtungen wird sich die Nachricht verbreitet haben, weil wir es schicken sie an alle. So wird ja. So. Und da, der schickt jetzt eine Delete-Nachricht. Delete-Nachricht zurück. So. Und jetzt gibt es im Prinzip zwei Extrempositionen. Das eine ist, das Netz ist total unterbesetzt und alles kann an alle geschickt werden. Wir haben keine verstopften Datenträger. Dann werden sich die Lead-Nachrichten genauso schnell bewegen wie die eigentlichen Nachrichten. Und die Ausbreitung von diesem Kreis wird so groß sein, dass die Nachricht irgendwann mal an alle kommt. Und wir haben in der Zeit die Lead-Nachricht, also hier hat es einen kleinen Bereich, wo sie dann schon wieder gelöscht werden, aber der Bereich, wo die Nachricht angekommen ist, wird irgendwann mal das gesamte das gesamte Netz überstrichen haben. Der andere Fall ist, das Netz ist verstopft, dann werden sich die Delete-Nachrichten deutlich schneller bewegen als dieser Ring, dann haben die sich vielleicht schon so weit ausgebreitet und die Nachricht ist nur so weit, dann kannst du dir vorstellen...
Kurz, welcher Strich ist was? Der gestrichelte ist die Nachricht oder die Delete?
Die mit dem Zentrum da sind die Delete-Nachricht und die mit dem Zentrum da ist die Nachricht.
Okay.
So, das heißt, wir haben jetzt schon so ein bisschen halbmondförmigen Bereich nur, der die Nachricht eigentlich enthält. Und irgendwann wird der Ring, weil er sehr viel schneller wächst als der, den ganzen Ring hier überdeckt haben. Und wenn man sich dann überlegt, wie der Bereich hier aussieht, also im extremsten Fall wird das da dann so schnell weg sein, wird die Nachricht dann so schnell gelöscht sein, dass dann irgendwie nur also der Bereich erstmal bedeckt wird und dann ist er mehr oder weniger instantan weg. Hier hast du noch einen kleinen Bereich, der übrig bleibt. Also wir haben dann sozusagen, sobald das Netz verstopft ist, wird nur der Bereich zwischen A und B und ein kleines bisschen drumherum von der Nachricht belegt. Falls das Netz komplett unverstopft ist, wird es sich über das gesamte Netz verbreiten und irgendwo dazwischen wird dann das tatsächliche Verhalten des Netzes liegen.
Routing-Protokolle leiden alle unter irgendwelchen Problemen. Entweder ist ihre Konvergenz schlecht, sie verstopfen das Netz, sie Verwaltungsnachrichten. Das Netz zum Beispiel würde zusammenbrechen, wenn sich Alice ins Flugzeug setzt und weit wegfliegt. Dann würde er nämlich in einem anderen lokalen Bereich die Nachricht verbreiten, die sich
ganz genau verstreuen würde. Also wenn du natürlich hier zwei Netze hast, die nur sehr selten synchronisieren, dann wird die Nachricht von A, nehmen wir mal an, hier hat es auch noch C und D. Die beiden können jetzt viel Nachrichten schicken. Wenn jetzt D an A eine Nachricht schickt, dann wird es, was haben wir denn hier, C und D. C und D. Wenn dann die beiden sich unterhalten, aber C will auch an ein Teilnetz da drüben was schicken, dann wird D und C jeweils die Nachrichten, die darüber sollen, so lange halten, bis ein USB-Träger mal rübergeflogen ist, eine Lead-Nachricht generiert hat und wieder zurückgekommen ist. Das war das wahrscheinlich, was du sagen wolltest, oder?
Das ist ein generelles Routing-Problem.
Und da kannst du nichts machen, das ist aber... Das ist zum Beispiel eins, wo auch bei Batman wohl eins von den schlimmeren Sachen ist. Also wenn da zwei große Netze plötzlich zusammenkommen, die gewachsen sind, also ist wohl schon mehrfach passiert, dass es dann absichtlich wieder getrennt waren.
Batman lebt unter der Annahme, dass sich die Topologie relativ langsam ändert und der letzte Trick war, wir geben Topologieinformationen an nahe Knoten sehr häufig raus und an entfernte Knoten sehr selten, damit wir nicht ständig das ganze Netz verstopfen mit Topologienachrichten.
Ja, genau. Und was dann entfernte Knoten sind, muss man dann über eine Heuristik wahrscheinlich festlegen.
Soll ich noch Batman erklären? Batman, Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networking, ist ein Protokoll für WLAN Access Point Wolken, wo alle Knoten gleichberechtigt sind und versucht eine Nachricht in so einer mehr oder weniger homogen undichten Wolke von Quelle zum Ziel zu leiten und dabei einen Weg zu finden. Und das Problem ist, dass du, wenn du große Entfernungen hast und viele Netzverwaltungsnachrichten drüber schickst, du bereits mit der Netzverwaltungsinformation das Netz tot machst. Und wenn du viele Knoten hast, die ab und zu mal rausfallen, rein bei so ein paar 100, dann machst du auch mit der Topologieinformation das Netz kaputt. Also, da Daten durchzuschicken ist ein Problem, wenn die Netze mal groß werden. Als anderes das Thema Konvergenz. Ich nehme einen Knoten raus, wann weiß das Netz, dass er nicht mehr existiert. Und das haben alle Routing-Protokolle beschissen gelöst. Angefangen bei Routing Information Protocol, alle Nachfolger ISIS, OSPF.
Da würde ich dann gern wieder einhaken Richtung.
Das Chaos im Jahr 2017.03 freikommt.
Da habe ich leider nicht zeigen können. Da zum Routing-Protokoll würde ich jetzt auch gerne abschließend noch eins sagen. Also ich habe gemeint Forwarding und Boomer, das sind die beiden extremen Punkte, die es gibt. Dann Spray and Wait ist noch relativ verbreitet. Also ich habe eine maximale Hüpfzahl für eine Nachricht. Die wird einfach am Anfang n-mal kopiert. Und dann wird sie einfach so lange durch die Gegend getragen, bis sie irgendwann mal ankommt. Heuristisch bzw. in Simulationen für komplett chaotische Netze ganz gut geeignet, aber die meisten Netzwerke haben eben ein bisschen Struktur. Also da ist immer, kommt extrem drauf an. Und dann der Max-Prop-Algorithmus, also den werde ich jetzt nicht erklären. Der wird von der DARPA gefördert. Das ist extrem kompliziert, das Teil.
Für welchen Anwendungsfall wurde er denn gemacht, wenn du nicht sagen kannst, wie er funktioniert?
Auch für gleichberechtigte Knoten, von denen einige mobil und einige festsitzend sind. Also im Prinzip wie dieses Darknet, so kann man sich es im Prinzip vorstellen. Du hast, ich möchte es mal ein bisschen aufzeichnen, also du hast irgendwo eine oder mehrere Zentralen, die den großen Durchsatz haben, was weiß ich. Dann fährt ein Bus irgendwie rum über eine Straße zu verschiedenen Knoten, wo sie dann irgendwas ablegen. Und das Darknet, obwohl die Knoten alle gleichberechtigt sind, schätzt das anhand von wie oft welcher Knoten was besucht, was die beste Richtung, irgendwas zu gruppieren ist. Und welcher Knoten, also da ist jetzt ein Knoten drin, das sind alles festsitzende Knoten, das ist ein riesengroßer Knoten, der sozusagen ins große Internet funkt. Und es gibt dann mobile Knoten und die können eben andere Knoten besuchen.
Und du hast eine Heuristik, welche Dateien am beliebtesten sind auf den Knoten im Abruf?
Nein, ich habe sogar eine Heuristik, wann welche Datei von welchem zu welchem Knoten am besten zu kopieren ist. Also das leistet dieser Max-Prop-Algorithmus. Also es ist so, ja, genau. Also du kannst sagen, also für jeden Knoten, der rumfährt, tauscht er immer mit den Knoten, die er trifft, eine Wahrscheinlichkeitstabelle aus, welcher Knoten mit welchem in letzter Zeit in Berührung war. Das heißt, ich habe dann so eine Matrix im Prinzip, wo ich dann eine optimale Verbindung durchsuchen muss. Und wenn er jetzt hier vorbeikommt und da ist jetzt nochmal einer mit seinem kleinen Rechner, der auch wieder ein Knoten ist, der meistens da dran hängt, dann weiß er, die Datei, die für ihn bestimmt ist, gibt er am besten an dem Knoten erstmal ab. Ja, also und löscht sie dann vielleicht sogar anschließend. Also das eine Empfehlung, das mal durchzulesen, das ist jetzt würde jetzt den Vortrag sprengen. Ist es nicht das Hauptproblem bei solchen Routing-Protokollen ist, dass du ganz viele Spezialfälle irgendwie mit einbauen kannst. Also du kannst keine irgendwie so geniale theoretische Idee, die immer funktioniert. Und da hat es ganz viele, wenn in dem Fall mache ich es vielleicht so, im nächsten Fall mache ich es vielleicht anders. Und irgendwelche Grenzen und Feintuning muss man eh in jedem Netz dann selber einstellen. Also da gibt es nichts, das ich dann selber komplett kalibriert. Genau, Batman. Ach genau, was habe ich denn sonst noch gemacht? Ach genau, sollen wir jetzt mal zur Demo kommen, oder? Na, vielleicht.
Du musst bei der Demo gleich noch die Postfächer erklären. Du musst bei der Demo gleich noch die Postfächer erklären.
Das würde ich jetzt gleich noch machen. Also ich habe hier jetzt... Genau, also das ist rein textbasiert. Ich habe jetzt die Befehle, die da sind, werden umgesetzt und wir können jetzt mal verschiedene Sachen machen. Ich möchte jetzt mal wissen, welche Nicks hier dem bekannt sind. Also nur Alice.
Das Nick ist das lokale Post.
Achso, genau, das ist das. Ich zeig's mal, wie es hier aussieht. Mal gucken. Genau, es wird immer getrennt zwischen Public und Private. Das ist so ein bisschen ein Marker für das eigene Gehirn. Wenn man sagt, alles was in Public steht, muss ich damit rechnen, dass jeder, was da drin steht, auch jeder lesen kann. Aber erstens jeder fremde Knoten und auch jeder Angreifer.
Also wenn ich Dateien verschicken möchte, packe ich sie ins
Public, genau.
Und wenn Dateien vorbeigelaufen kommen für USB-Stick, landen dann, die auch im Public.
Dann kommen sie erstmal ins Public und falls ein passendes Private dazu ist, dann wird es rüberkopiert, falls nicht, bleibt es im Public.
Wird denn das passende Private dazu identifiziert?
Über diesen Hashwert. Der Hashwert, der ist wiederum festgemacht, das ist einfach nur ein Hashwert von dem Public Key, der erzeugt wird, also RSA, Krypto, ja.
Das ist für die Nachrichten, die an mich persönlich adressiert werden.
Ganz genau, also man unterscheidet zwischen einem Nick und einer ID. Die Nicks, die können mehrfach auftreten, also es gibt kann ganz viele Alices rumlaufen oder ganz viele Leute rumlaufen, die behaupten, Alice zu sein. Das heißt, ich kann jetzt eine Nachricht schicken an Alice, nur muss ich dann damit rechnen, dass dann auch Leute erhalten, die halt behaupten, Alice zu sein, aber gar nicht wirklich sind. Das heißt, ich muss auf irgendeine Art und Weise den Key verifizieren, an den ich schicken will. Da habe ich mir nichts dafür überlegt, da gibt es genügend Public Key Verwaltungssysteme das heißt, da muss, oder man geht ans Telefon und sagt, wie auch immer, das ist mein Public Key. Achso, es ist Hybrid. Es ist Hybrid. Nee, nochmal was anderes. Aber, also warum ich das hauptsächlich gemacht habe, ich wollte ein Krypto mal kennenlernen und habe da bis zur Bitnam Bibliothek runter alles selber implementiert. AES habe ich mal gemacht, aber hier nicht eingebaut, weil mir das zu unflexibel ist. Und auch das RSA ist wirklich mit Dezimalzahlen, also nicht irgendwie auf Bits-Operationen optimiert, sondern eher darauf optimiert, dass ich verstehe, was da passiert. Auch in der Hoffnung, dass ich dann weniger Fehler eingebaut habe. Also so Krypto selber schreiben ist ja grundsätzlich mal nicht unbedingt was die Sache sicher macht, sondern das ist, ich wollte einfach verstehen, was passiert da und das komplett. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt jemand empfehlen, der wirklich sicher sein will, dass das Ding auch funktioniert und keine Löcher hat, sondern wenn jemand das lernen will, wenn man mit RSA oder hybriden Sachen Krypto macht, Signaturen schreibt und so weiter, welchen Mechanismus dahinter man dahinter noch verstecken muss, ist da interessant. Wenn ich zu Bitnam vielleicht noch was sagen darf. Also, das fand ich eigentlich ganz lustig. Ich habe da mehr oder weniger unbedarft mal angefangen. Ja, nehmen wir halt mal Vektoren von Dezimalzahlen und implementieren da das auf, was man in der Grundschule an Rechenaufgaben, an Rechentechnik lernt. Und dann habe ich gemerkt, ja, der erste Schuss war gar nicht so weit weg von dem, was die wirklichen Profis machen, nämlich die machen auch nicht viel anderes, als irgendwie dann Zahlen multiplizieren, untereinander schreiben und aufaddieren. irgendwie, wenn es noch richtig lange zahlen wird, kann man das mal noch über FFT beschleunigen oder wenn man dann die letzten Sachen rausoptimiert. Und eins, wo ich dann ewig dann rumgeknabbert habe, war bei der Division. Da geht's, also ich weiß nicht, ihr wisst alle, wie man schriftlich dividiert. Man nimmt sozusagen die große Zahl, schreibt die kleine Kunde, multipliziert sie mit 1 bis 9 oder so, zieht sie ab und macht es so lang, bis halt nicht mehr weitergeht, bis halt diesen Rest bleibt. Der Computer kann das natürlich besser, der muss dann nicht von 0 bis 9 machen, sondern der kann dann gleich ganze Brocken nehmen und sagen wir mal von 0 bis irgendwas 10-stelligen schätzen. Wenn ich das gut mache, bin ich fast um den Faktor 10 schneller. Wenn ich es falsch mache, muss ich nochmal ein bisschen nachtesten und jeder Test kostet mindestens so viel wie eine normale Division. Das heißt, ich muss da irgendeine Heuristik finden, die mir irgendeinen 10-stelligen Divisionsschätzer findet. Und zwar mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht ein paar Mal nachkorrigieren muss, sonst bin ich deutlich langsamer. Habe ich dann auch gemerkt. Also meine ersten Schätze waren dann um Faktor 10 oder 100 oder 1000 sogar langsamer als die primitive Methode. Und das ist auch wirklich die große Kunst von so Bitnum-Bibliotheken, die Divisor-Schätzung. Also sozusagen die Schritte, die man macht, dieses 0 bis 9, was man normalerweise schätzt, kann man ja normalerweise auch so mit einem Blick dann erkennen, wo es ungefähr sein muss. Vielleicht noch einmal nachbessern. Und wenn man das dann halt mehrstelliges Dinger schätzen will, das wird dann ziemlich abgefahren.
Gibt es denn irgendwelche mathematischen Taschenspielertricks für Binärzahlen?
Natürlich gibt es die. Aber die sind nicht so ausgereift, dass sie arg von Dezimalstellen oder von Dezimalsystemen abweichen. Ja, das stimmt. Und du kannst dann zum Beispiel auch andere Zahlendarstellungen machen, dass du zum Beispiel nicht Ziffern von 0 bis 9 benutzt, sondern von minus 9 bis 9. Dann wird der Übertrag deutlich einfacher, weil du ja mit negativen Überträgen vielleicht irgendwas wieder rauskommt. Also mit Zufallszahlen wird es dann wiederum deutlich schneller. Wenn du dann irgendwo was hast mit 1 hoch, mit irgendeiner Zahl hoch, 10 hoch 2000, also mit ganz vielen Nullen drin, wird es schwierig, weil dann die ganzen Heuristiken versagen. Oder einfach die Annahme, dass da nur noch, dass da schön zufällig abwechselnd Nullen und Einsen kommen, halt nicht mehr stimmt. Und zwar so weit, dass er dann wirklich komplett auch FFT zerbröselt.
Postfach, da hast du in der Lebenslauf von einem Postfach geredet. Genau. Und wir haben eigentlich geredet, warum es ein Postfach eigentlich braucht.
Genau, also dieses Postfach brauche ich, um irgendwelche Dinge zu empfangen. In unserem Private ist unter der ID der NIC halt gespeichert, dann der Schlüssel. Der Schlüssel ist allerdings verschlüsselt abgelegt. Das heißt, ich brauche, um zu Hause mit meinem Postfach irgendwas machen zu können, immer noch einen Schlüssel, mit dem symmetrisch mein Private Key verschlüsselt ist. Und im Postfach wiederum ist das, was ich erhalten habe. So, ich bin jetzt die Alice. Und da drüben auf dem Rechner habe ich jetzt schon ein paar Sachen angelegt. Ich kann das mal synchronisieren, damit dieser Rechner weiß.
Kann man das Depot jetzt eingesteckt?
Genau. Und er heißt F. Das sage ich einfach mal. F. Und das Passwort für Alice ist Passwort Alice.ja. Das wird eine Synchronisation. Ich kann vielleicht noch kurz sagen, weil
mehrere Passwörter, weil du auch mehrere Postfächer auf einen Schlag synchronisieren kannst.
Ah, genau, ich kann sagen, ich möchte es auf meinem Rechner verschiedene User oder verschiedene IDs drauf. Und der ist eben so schlau, beziehungsweise der Bequemlichkeit halber. Ich brauche nicht die ganzen IDs eingeben, die er synchronisieren soll, wie ich bin, sondern ich sage einfach, ich habe die und die Passwörter, er probiert einfach alle dort zu entschlüsseln. Falls eins entschlüsselt werden kann, dann nimmt er an, dass das, wo ich bin. Also man sollte dann Passwörter nehmen, die... Genau, dann nimmt er einfach beide.
lass uns mal kurz drüber reden, was du ein K3 bekommst. F-Public und dann ist irgendein Key.
Genau, also wir können jetzt dann, wenn man das synchronisiert hat, können wir dann die Liste und die neuen Nicks anzeigen lassen. Also vorher war nur Alice da. Da oben sehen wir. Wenn er jetzt dann fertig ist, dann dürfte er. Nein, er versucht nur die Private Keys, die auf dem Rechner abgelegt sind, zu entschlüsseln. Die Nachrichten, die müssen ja mit dem Empfangskey verschlüsselt sein. Beziehungsweise, ja, genau. Also, Key-Format kann ich dir mal zeigen, wie das normalerweise aussieht. So was. Also, das ist jetzt zum Beispiel ein Public Key.
Sprich aber schon mal die Abkürzung aus. VSTRS.
Also das will ich jetzt nicht ausweisen. Das ist für mich gut machbar, weil die Abkürzungen. Ich habe irgendwann mal den Grundsatz gefasst, vernünftige Variablennamen bzw. Funktionennamen haben nicht mehr als 8 Zeichen. Ist auch der Speicherplatz im Gehirn dann besser genutzt. Das ist ja auch begrenzt.
Mag ja sein, dass nicht alles in deinem Gehirn ist, auch in unserem, das ist nicht.
Dafür gibt es ja dann so eine Übersetzung. Achso, das heißt Vektor Speicher RSA Public. RSA PB Public. Und Vektor Speicher ist einfach ein Speicher von Array of irgendwas und das ist halt jetzt ein Array of Char. Ja. Also irgendein Public Key halt.
Soll ich gerade das Key-Format vorführen?
Was?
Du wolltest gerade das Key-Format vorführen.
Das ist das Key-Format. Also das N ist eben der Produkt aus den beiden Primzahlen und das E ist wohl der Encoder-Faktor und dann gibt es halt noch einen Decoder-Faktor, der dann geheim ist. Also das, wenn das jetzt ein Private Key wäre, dann wird da eben noch ein D gleich irgendwas dranstehen, ein P gleich irgendwas und ein Q gleich irgendwas.
Okay.
Genau. Und weil das Ganze ein bisschen kryptisch ist, habe ich halt irgendwann mal so eine so einen Interpreter halt drumherum geschrieben, der dann sozusagen diese kurzen kryptischen Befehle ein bisschen mithilfe. Das kannst du ja ausrechnen. Warte, das wären ungefähr 70, sagen wir 75, sagen wir 70 Zeichen dezimal. Mal 3 wären dann ungefähr 100, 200 und 300 Bit RSA. Ja, genau. Aber ich log 2 von n, das ist eben. Achso. Nee, dann müsstest du das ja erst rausholen und in eine tatsächliche Zahl umwandeln. Ich habe hier keine Bitcoin, ich müsste es selber machen.
Hast du in der Bitcoin-Leiterin keine Logos implementiert?
Nee, ich hab, also der du kannst da irgendwie arbitrary Precision machen, aber die sind in Octave extrem verbacken. Also das ist auch überall, wenn du sagst, so von wegen, ich würde gern kontributen und ein bisschen mitmachen, also so Bignum auf Octave ist, ich meine, das ist ein Numerikprogramm, das irgendwie Simulationen laufen lässt, da will ich eigentlich nicht sowas machen. Ja, genau, könnte ich mir zum Beispiel. Also kann ich jetzt nicht, weil ich so einen langen Stream nicht interpretieren kann. Obwohl, könnte ich mal probieren. Hm? Nee, so einfach geht's nicht. Ich muss es erstmal da rausholen. So. So, und das muss eigentlich. Das ist arg weit. Genau, so ist das Model. Und jetzt Log von A, Log von 2, was auch immer Log ist. Also wir haben 231,74 Bit. Das ist übrigens gar nicht mal so wenig. Also man sagt immer so, ab 1000 wird es, also wenn man von oben kommt, ab 1000 wird es unsicher, das RSA. Aber wenn man so guckt, was wirklich so an Tools rumfliegt, die ein Script-Kiddy benutzen kann, so wenn ich eine 70-stellige Dezimalzahl habe, kriegt so das normale Script-Kiddy nicht mehr raus. Da muss dann schon wirklich mit nicht allgemein so irgendwie Software draufschließen. Also. Ja, aha. Genau. Also wenn du natürlich Geld in die Hand nimmst, ist das gar kein Problem.
Was tust du diese ganzen Kameras von den chinesischen Billigherstellern aus dem Internet, die man benutzen kann zum Rechnen?
Ja, du hast wahrscheinlich nicht so viel Rechenpower haben, dass
du hast das aber genug Kameras davon.
Und du kannst nicht so gut parallelisieren, das Zeug. Also gerade zu so Sicherheitssachen, da können wir vielleicht nochmal einen eigenen Vortrag haben. Auch viele Sachen, wo man sagt, die sind gebrochen. Eins von den schönsten Sachen, der Knapsack-Algorithmus, der Primitive, der damals von Merkel, glaube ich, entwickelt wurde, war ja relativ schnell gebrochen. Wenn man sich anguckt, wie der gebrochen ist, der ist halt in der Komplexität C hoch 4 im besten Fall und im Worst Case irgendwie exponentiell. Also das heißt, so richtig gebrochen, ja, man muss halt dann den dementsprechenden Schlüssel hinlegen und wie auch immer. Also wenn es heißt, irgendwas ist gebrochen, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt mein Leben drin verpacken oder mein Leben drauf verwetten, aber so irgendwie eine Nachricht schicken, ich liebe dich oder irgendwas so, okay, das kann auch nicht gut sein. Wie soll ich sagen? Also man muss da ein bisschen dann auch abschätzen, was jetzt wirklich sicher ist und was nicht sicher ist. Und
mal gucken, mein.
Ja. Ja, aber wenn du sie wirklich, nein, das kannst du natürlich gut parallelisieren, das stimmt. Aber die primitive Methode, das sind so viele Primzahlen, dass du nicht alle durchprobiert kriegst. Und wenn du dann so irgendwie Algorithmen machst, wie heißt das Ding, wo im Kreis rennt, Collar, oder wie? Collar Pro, ja genau. Stimmt, das habe ich mir auch mal probiert zu programmieren, aber im Vertreter ist es schlecht. Aber solche Sachen, die sind dann deutlich schneller. Und die wiederum sind sozusagen pro Schleife sind die gut, oder pro Startpunkt sind die einfach so parallelisiert. Aber die Schleife selber, die dann zu einem bestimmten Ergebnis kommen soll, ist wieder nicht parallelisierbar oder ja, schwieriger. Also man muss da relativ genau hingucken an das Zeug. Man kann viel parallelisieren, aber die ganz abgefahreneren zahlentheoretischen Algorithmen sind vermutlich auch parallelisierbar, aber es müsste halt mal einer parallelisieren.
Du guckst, wurde alle paar Jahre gebrochen, du hast da auch ein Update-Mechanismus drin.
Ach genau, das ist. Wollen wir nicht erstmal eine Datenübertragung machen? Mal gucken, wie weit wir sind.
Können wir jetzt die Postfächer zeigen, was gerade passiert ist?
Ach genau, was jetzt passiert ist, also vorher war nur Alice da, das können wir mal gucken. Jetzt sind, müssten eigentlich, Mist. Was haben wir jetzt gesagt? Ich habe jetzt eine F. Ja, genau. Also eigentlich hätten hier jetzt die ganzen Nicks von dem Rechner da drüben auftauchen müssen. Sind wohl nicht da.
Guck mal. Live-Debugging.
Ja, genau. Gucken wir mal, was da ist. Also im Public ist es da. Im Private nicht. Ah, vielleicht erzeugt er die Nicks nur da drüber. Genau, was da drin steht. Da steht wirklich nur die Alice drin. Also er hat auf jeden Fall alles von dem anderen Rechner übertragen, aber er hat ja irgendwie es nicht geschafft, die Nix zu übertragen. Jetzt gucken wir mal, ob er die Liste kennt. Na, okay, das hat er dann übertragen. Aber da ist wohl noch irgendein Bug drin. Der zeigt jetzt alle Files an, die irgendwie Request-Address sind. Und jetzt müsste ich halt wissen, welcher Nick dieser 4F29876 ist. Oder ich kann es auch direkt von dieser ID requesten.
Also eine Requestable File entsteht dann, wenn ich einen File anbiete zur Übertragung für andere Leute?
Ganz genau. Und das mache ich, indem ich es in meinen öffentliches Postfach lege. Also in dem Fall rein kopieren. Also ich kann nicht sagen, so wie bei vielen File-Sharing-Programmen, ja, ich gebe den und den und den Ordner frei, sondern in der Implementierung ist es eben so, ich gebe es frei, indem ich es in mein Postfach lege. Und damit wird es dann automatisch als Requestable.
Was wird denn dann mit dem Netzwerk mitgeteilt? Der Dateiname, was ich anbiete, oder ein Zeitstempel,
nur,
oder ein Datei-Hash?
Nur der Dateiname, sonst nichts. Also wäre natürlich auch erweiterbar, ich meine, der Dateiname und die ID, bei dem sie liegt, damit ich einen Request hinschicken kann an den Besitzer dieses Files.
Und dieses N 2017, ist es eine Datei namens n.txt, die jemand angeboten hat, die jetzt im Netzwerk läuft?
Ja, genau. Also irgendeine beliebige Datei. Das war sogar eine Nachricht, also das wäre jetzt zum Beispiel eine Nachricht, die irgendjemand an den geschickt hat.
Wie ist jetzt verschlüsselt und wie kann man offen lesen?
Die ist noch gar nicht da. Also die liegt jetzt auf dem Rechner, aber wenn es eine Nachricht war, die verschlüsselt wurde, dann ist sie verschlüsselt. Und da gibt es dann verschiedene Modi. Also ich kann, eigentlich sind alle...
Wieso sind sie auf anderen Rechnern? Ich habe gedacht, du hast den USB-Stick da reingesteckt. Mhm. Alle Daten synchronisiert.
Genau.
Dann rübergetragen. Ihr erwartet, dass alle Dateien von dem linken PC rübergekommen werden, auf dem, in dem du gerade sitzt.
Das ist richtig. Aber die Datei wurde ja an diesen Rechner geschickt. Das heißt, was da jetzt rüberkommt, ist nur eine Delete-Nachricht. Also so von wegen, die Datei habe ich erhalten und kann gelöscht werden. Das heißt, wenn diese Nachricht oder diese Datei jetzt auf einem anderen Rechner wäre, mit Ziel dieser ID, dann wird sie gelöscht werden, dann wird sie also nicht weiterverbreitet werden.
Ach,
das heißt, ich muss die jetzt sozusagen von Alice eine Anforderung schicken an die ID, wie auch immer die heißt. Bitte schick mir die E-Mail, bitte schick mir die Nachricht. Würde dann beim anderen Rechner bewirken, dass die Nachricht kopiert wird in das Postfach von Alice und bei der nächsten Synchronisierung dann wieder zu Alice übertragen wird. Irgendwann wird Alice dann eine Delete-Nachricht schicken und die Nachricht dann wiederum aus dem Netz gelöscht werden.
Wenn du eine Datei anbietest, x.txt, und drei Leute wollen die haben,
ja,
dann kursiert die wie oft im Netzwerk?
Solange bis sie gelöscht wird. Also im Zweifelsfall geht sie an alle.
Es gibt dann drei Kopien davon, wenn drei Leute die anfragen? Oder es gibt eine Kopie davon, wenn drei Leute die anfragen?
Ach so, da sie ja verschlüsselt gesendet werden könnte, existiert für jeden Anfrage eine Datei.
Hast du auch Typen von Nachrichten, die du unverschlüsselt sendest?
Ja, die Requests zum Beispiel, wobei das ist da ein bisschen kompliziert, aber ja, genau, also die Request-Nachrichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel da drüben einen Film freigeben würde, dann könnte ich den darüber tragen, aber ich würde jetzt, weil es so weit fortgeschritten ist, einfach die Datei mal anfordern. Also es gibt, wie gesagt, ich wollte noch auf das Abschreibbar irgendwann eingehen. Also dadurch, dass ich einfach eine Nachricht sende, indem ich es in ein Postfach lege, kann das ja jeder machen. Das heißt, jeder kann eine Nachricht an irgendjemand schicken. Von einer Nachricht ist nur der Empfänger bekannt. Wer sie abgeschickt hat, weiß man nicht. Auch der Empfänger kann das nicht nachprüfen, außer die Datei wird signiert abgeschickt und da kann man dann wiederum sagen, ich signiere sie mit meinem Public Key. Dann ist aber für den Empfänger und für jeden, an dem, den er sie dann weitergibt, nachvollziehbar, von wem sie gekommen ist. Oder ich kann sie dann halt wieder mit, wie heißt das, One-Time, also ich lege dann eben einen Schlüssel mit rein, den ich signiere und theoretisch kann ich dann abstreiten, dass ich mit dem irgendwas signiert habe, weil der Empfänger könnte sie auch signieren.
Ich bin jetzt ein Teil in dem Netz und ich frage eine Datei an namens film.mp4 und schicke mit an meine eigene ID, damit ich sie nochmal empfangen kann.
Ganz genau.
Und jetzt wird jeder, der die Datei film.mp4 in seinem Public-Ordner hat, mir eine Kopie davon schicken.
Ganz genau.
Die dann mit meinem Schlüssel verschlüsselt ist, damit nur ich sie wieder lesen kann.
Ja.
In dem Netzwerk Semtigramm weiter.
Ja, nee, also in dem Fall, ja, also du kannst den Verschlüssel machen, aber für das File-Sharing habe ich es nicht, oder habe ich es absichtlich nicht verschlüsselt gemacht, weil ja, ein paar Megabyte oder paar Gigabyte zu verschlüsseln dauert eben ewig. Deshalb wird es dann ein Film, den ich übertragen will, und eine große Datei einfach nicht verschlüsselt. Könnte man natürlich mal machen.
Aber lass uns mal noch über deine Shell reden, was wir da an Befehlen haben. Also das Innen zum Anlegen des neuen Postfachs.
Genau, könnte ich mal kurz machen. Init. Oh. Ah, ne, erstmal, wie funktioniert Init? Also, Hilfsfunktion ist einfach eintippen. So. Mitname. Oh. Was soll ich überhaupt machen? Das dauert lang. Machen wir einen kurzen Key. Und Passwort. Bob. Passwort Bob. So, damit ich da ein bisschen Zufälligkeit reinkriege, bitte möglichst unregelmäßigen Abständen Enter drücken.
Wie wir Kinder zu Hause,
so sollte man es jetzt nicht machen. Das war jetzt ein bisschen Zufall am Anfang. Da wurden jetzt eben drei große Zufallszahlen generiert. Und zugehörige Public Key erzeugt, beziehungsweise einfach so, im Prinzip steht da drin, ich habe drei Zufallszahlen, mache das Next Pin, also Next größere Primzahl von den Zufallszahlen, habe drei große Primzahlen. Die erste ist das P, das zweite ist das Q und das dritte ist dann das
C. Fühlst du eine Ungleichverteilung deiner Primzahlen?
Warum?
Es gibt das lustige Spiel, wir spekulieren, von welcher Library ein Key erzeugt wurde anhand der Zufallszahlen, die drin sind.
Ah, okay.
Ich streue nämlich alle gleichermaßen unwahrscheinlich.
Okay, also ein Thema Zufallszahlen ist vielleicht nochmal ein Vortrag wert.
Also so sollte man es nicht machen, können wir uns einfach darauf einigen. Denn Entropiesieben ist nicht cool und das Aufrunden der nächsthöhere Primzahl ist keine gute Idee.
Ja, sagen wir mal so, weitere Zufallszahlen zu erzeugen, bis man irgendwann zu einer Primzahl kommt, erfordert eben wiederum mehr Zufall, was auch wieder recht schwierig ranzukommen ist. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile.
Also wir haben jetzt links im Directory-Baum bei Privat ein neues Postfach gesiedelt.
Genau.
Das gehört jetzt dem Bob.
Das ist jetzt der Bob. Da müssen wir jetzt reingucken, ob da der Bob drin ist. Genau, der hat jetzt den 8-4 irgendwas. Das heißt, das wäre jetzt das Postfach vom Bob. So, was machen wir? Gucken wir einfach mal weiter, was es alles gibt.
Send short.
Was dann auch prinzipiell irgendwie, also meiner Meinung nach sinnvoll ist, was man können sollte. Dann verschiedene Send-Möglichkeiten. Ich sende eine Kurznachricht, das ist so, kann man sagen, wie SMS. Also, das schicke ich einfach nur an Receiver-Nick, Text mit Blanks, also in eine einzige Zeile rein. Nachteil ist hier, wenn ich aus der Liste hier oben den Nick rausnehme, kann ich es auch an jemanden schicken, an den ich es nicht schicken wollte. Weil jeder kann sich für Bob ausgeben. Dann gibt's Send Long ist das gleiche, nur kann ich da einen längeren Text eintippen. Send Folder ist im Prinzip wieder, Send Folder ist glaube ich sogar an meine ID. Genau, an eine Receiver-ID. Und ein Folder-Pass, der wird dann verschlüsselt. Also alles, was unterhalb von diesem Verzeichnis liegt, wird verschlüsselt. Also man sollte dann nicht unbedingt mit Filmchen das machen, weil die Krypto, wie gesagt, selber programmiert sehr langsam ist. Und dann gibt es noch genau, Signator, so, also das heißt, ich möchte dann an eine bestimmte Destination ID die Nachricht schicken von mir. Sender Passwort brauche ich in dem Fall, dass ich mein Private Key entschlüsseln kann und signieren kann.
Mhm.
Und dann Text to Send with Blanks ist wieder irgendwie kurz Nachricht. Also ich könnte zum Beispiel schicken, so, ich habe jetzt eine neue ID, heißt so und so. Also ich kann da so Updates über IDs signieren schicken. Mhm. Dann Request. Ich will halt einen Teilname, den ich irgendwo im Postfach habe.
Also ich kann jetzt nicht eben mal den Film.mp4 anfragen, sondern ich muss wissen, wer den Film bereits hält.
Genau. Wobei, den kriege ich ja über, ich kann nur eine Request schicken an jemand, der auch existiert, weil ich muss die Anfrage ja verschlüsseln.
Das heißt, du hast schon mal den Key bekommen, der liegt bei dir auf der Platte wo herum?
In Public. Ja, genau, das war das, was ich vorhin als List gemacht habe, wo bisher nur ein Pfeil drin steckt. Das ist ein Pfeil halt. Dann wird die Liste länger. Genau. Was wollten wir noch? Request kann ich dann machen. Request List, das ist zur Bequemlichkeit, also wenn die Liste mal sehr lang wird. Es ist ganz gut, wie ich da durchgreifen kann und sagen, bitte alle diese Files in die Anfrage schicken, da auch gleich die ID drin ist und die auch lang werden kann, muss ich sie nicht abtippen, sondern einfach sagen, ich hätte gern diese. Ich kann ja gleich mal gucken, ob ich das hinkriege. Destination ID, also ich bin die Alice, oder du Bob von mir aus. Und Bob, Passwort. So, und jetzt? Nee, das brauche ich eben jetzt nicht mehr, sondern jetzt kann ich einfach die Zeilen auswählen, die ich dann hätte. Ich habe jetzt nur eine Zeile, also würde dann so aussehen, dass ich hier eine riesen Liste von Files habe, machen zum Beispiel einen Prep drüber, 2017. Hab dann hier jetzt eben meine Files, die 2017 enthalten, lösche alles andere raus und hab dann kann dann sagen, okay, diese Files, die ich hier ausgewählt habe, von diesen IDs, die da sind, würde ich dann anfragen, gehe raus und dann muss dort eigentlich absenden. Okay, macht er nicht. Ach so, weil Bob noch nicht synchronisiert wurde. Ich hätte von alles an, nach alles anfragen müssen. Aber, also wie gesagt, ist noch ein kleines bisschen buggy. Dann, Stick ist das, ich stecke ein Stick rein und der soll mit dem synchronisieren, die Daten, reinholen, die er reinholen soll, die Daten rausschicken, die Delete Requests und so weiter. Und am besten auch, die Nicks von anderen. Überkopieren, was er jetzt nicht gemacht hat. Dann, was auch noch wichtig ist, ich würde, weil ja meine privaten Dateien alle hier irgendwie im Verzeichnis rumliegen, das noch irgendwie verschlüsseln können. Also da ist ein kleiner Datei, wie heißt Dateisystemverschlüsseler, also der schmeißt es dann irgendwie in ein anderes Verzeichnis mit lauter kleinen Dateischnitzeln. Die sehen dann so ein bisschen aus wie das da. Also einfach mehr oder weniger große kleine Dateischnipsel.
Das sind jetzt Alice und Bobs Postfach.
Nee, das ist was ganz anderes, aber im Prinzip kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt die ganzen Verzeichnisse unter DSN verschlüssele, dann kommt einfach sowas raus. Und das sind halt irgendwelche Base64 importierten Binary Blocks drin. Und das wird dann natürlich gelöscht. Das heißt, ich kann dann sozusagen, ich verschlüssel jetzt alles und entschlüssel es wieder. Ist ein bisschen primitiv. Im Prinzip bastel ich mir da einen Container auf Händen und Knien. Aber ja, sowas kann man machen. Darf ich einfach sagen, ich möchte meine privaten Nachrichten auch noch ein bisschen verschlüsseln oder verschlüsselt ablegen. Das Ganze Open natürlich wieder, also das Gegenteil von Log. Dann Chat, das darf man sich jetzt nicht als Chat vorstellen, weil ich habe ja keine Live-Verbindung, sondern ich editiere dann einfach eine Datei, die jeder lesen kann.
Sowas wie 4chan.
Sowas kann man sagen, ja genau. Dann Patch und Update, das waren die beiden Sachen, die du vorher angeschlossen hast. Also es wird einmaliger Public Key überall mitgeliefert, der in diesem DFN mit abgespeichert wird, den auch jeder angucken kann. Und wenn ich dann ein Update für die Software schicken will, kann ich sie mit diesem Public Key signieren. Und dann dementsprechend mit dem Private Key, mit dem zugehörigen Private Key signieren und über Public Key dient dann zur Überprüfung.
Ich würde es jetzt gerne nochmal vorgeführt haben. Können wir mal überhaupt eine Datei anbieten, den Stick synchronisieren und rübertragen?
Ja, das können wir machen. Wir haben jetzt, ich würde da drüben mal eine Datei anbieten. Wobei, es dauert jetzt, weil der Rechner ist, halt mal. Der ist auf VBA. Kann man den
Rechner hoch?
Ja. Nö, das ist beides der gleiche.
Also ein Public Key und ein
Private Key. Ein Public und ein Private Key jeweils für einen Benutzer. Also für jeden Benutzer gibt es einen einzigen Key. Genau, der authentifiziert sich damit, genau, signiert damit und macht alles damit. Also können wir garantiert nur auf mehrere aufteilen, aber das ist eben die Identifikation, die Authentifikation funktioniert in einem.
Du hast den Bob angelegt, nachdem du Stick synchronisiert hast, das heißt, der Bob ist noch gar nicht bekannt im Netzwerk.
Ja, stimmt. Jetzt gucken wir mal. Jetzt hoffe ich mal, dass ich da irgendwas übertragen kann. Ja, genau. Also der ist wirklich alt. Ihr werdet gleich sehen, das ist extrem langsam, das Teil. Ne, ich habe sie durchnummeriert. Ich weiß gar nicht, welche Nummer der hat. Der hat, glaube ich. Ne, die haben jetzt Nummern. Aber das ist eh ein Knoten. Das heißt einfach, der ist auf dem alten PC angelegt. Also der hat eh eine Lebensdauer von ein paar Wochen. Da in der Zeit werde ich nicht ein paar neue Rechner kriegen. So. Ich gebe jetzt also eine Datei frei. Ich hoffe, dass er da irgendwann mal den Explorer aufmacht. Jetzt darf ich nur nicht in die Pornos reinkommen. Mal gucken, ob ich im Temp-Verzeichnis irgendwas Ungefährliches habe. Ja, genau, da. Kalender, den werde ich dann halt nicht lesen. Den kopieren wir jetzt da in das Private vom, weiß ich nicht, welches der alte P1, PC1 oder welches der alte PC2 ist.
Würdest du rauskriegen mit dem Befehl nix?
Ja, genau, könnte ich, muss ich aber nicht.
Gab es nicht irgendwo einen Public-Ordner im Postfach?
Ja, genau. Ich lege es jetzt ja in, nicht ins Public-Postfach, sondern ich lege es in das private Postfach von einem der beiden PCs, das ich hier habe. Also gut, gucken wir mal. Der 8.7 ist der alte PC, der andere ist der alte PC 2. Ich habe es also in die 8.7 irgendwas reingelegt, also in den alten PC. Wird dann nachher auftauchen. So, und jetzt müssen wir da Stick, welchen Verzeichnung kann man? E. E, Doppelpunkt. Das war jetzt alter PC Passwort und alter PC Passwort 2. So. Und das rechnet auf 5 Minuten, habe ich vorhin getestet. Also, da müssen wir uns halt jetzt ein bisschen mit Leerlaufrede vertreiben.
Oh, bei dir kommt gerade eine Usage Message. Stick nach Passwort. Also, bei dir kommt gerade eine Usage Message, wie das benutzt werden sollte.
Ja, genau. Path und Passwort.
Also ich dachte, so ein Usage-Message kommt nur, wenn du das im Kommando falsch eingegeben hast.
Nee, die kommt immer. Ich meine, warum soll ich eine EVA-Frage machen, wenn es nicht sinnvoll ist? Nö, jetzt mag er das richtig gemacht.
Du hast jetzt die Kalender.txt in den private Postfach gehangen.
Genau.
Das heißt, die wird gar nicht im Internet angeboten.
Doch, es wird es gesagt, die ist angekommen, weil wenn sie im privaten Postfach liegt, dann wird eine Nachricht generiert, diese Datei ist bei mir angekommen. Das heißt, sie liegt bei mir. Entweder sie ist bei mir angekommen oder sie liegt bei mir. Und das wird wiederum an alle anderen verbreitet. Und diese Nachrichten sind durchsuchbar. Die müssen durchsuchbar sein, damit bei anderen Knoten diese Dateien gelöscht werden können. Also das ist eine Notwendigkeit bei dieser Strategie.
Ist die Nachricht signiert? Datei ist bei mir angekommen?
Die ist signiert. Deshalb ist sie auch dann mit dem Knoten jeweils verbunden. Also es kann kein anderer vortäuschen, dass die Nachricht bei ihm es kann kein fremder Knoten vortäuschen, dass sie bei demjenigen Knoten angekommen ist. Ja, für die Kamera ist es möglich, die Datei größer zu machen als der mobile Datenträger. Das war dieser Befehl Send Folder, da schmeißt man halt dann die Datei in ein Verzeichnis rein und die wird dann aufgesplittet in standardmäßig irgendwie zwischen 1 und 100 Kilobyte große Blöcke, auch noch eine zufällige Größe, damit man halt jetzt anhand der Dateigröße feststellen kann, wer jetzt gerade was gesendet hat. Und wird halt dann auf mehrfache Wege übertragen. Bei der Methode ist dann so, weil die Erzeugungszeitpunkte ja dann relativ gleichzeitig sind, dass sie mehr oder weniger zufällig übertragen werden, die Dateischnipsel, und erst dann wieder entschlüsselt werden können, wenn wirklich komplett alles da ist. Also mit der Methode kann man jetzt nicht irgendwie Teile, die angekommen sind, entschlüsseln. Aber ja, wäre möglich.
Wie sieht denn dann der Delete für den Send-Folder aus?
Bitte?
Wie sieht denn der Delete für den Send-Folder aus? Der Folder ist bei mir angekommen.
Da wird dann jeder einzelne Schnipsel zurückgesendet, also angekommen ist. Ja, genau. Nee, also das ist eine Update-Funktion, die ich mir so für andere Projekte mal geschrieben habe. Die habe ich da einfach mit reinkopiert. Also die ist im Prinzip so, jede Funktion bzw. jedes MATLAB-Skript oder Octave-Skript hat einen Zeitstempel, wann es das letzte Mal geändert wurde, drauf. Falls dann zwei unterschiedliche Versionen sind, wird einfach das ältere weggeschmissen. Beziehungsweise das neuere reinkopiert und das ältere als Punkt Bug, wie auch immer, irgendwo abgespeichert. Also nicht weggeworfen. Man kann zurück von Hand, aber Automatismus sagt, einfach das Neueste ist das Richtige. Klar, ich meine, solange nur ein einziger Entwickler dran arbeitet, ist das auch gerechtfertigt. Wenn man mal mit mehreren Entwicklern dran arbeitet, dann ist sowas extrem fehleranfällig, das mit da. Aber ich bin der Einzige, der da gerade dran arbeitet.
Ich kann die Zeit nutzen, um gegen Git zu träumen. Das wird mit fortgeschritteneren Merge-Konzepten nicht einfacher. Ich bin ja immer noch gegen Versionsverwaltung in großen Firmen, das überfordert einfach die Nutzer.
Mhm.
Vor allem dann, wenn es verschiedene Merge-Strategien gibt.
Ich bin vor allem gegen solche die modernen Versionsverwaltungssysteme, egal ob jetzt zentral oder verteilt. weil sie den Benutzer zu Sachen zwingen, die einfach blödsinnig sind. Also,
was fällt dir da ein?
Ein Beispiel, dass ich, also ich habe Versionsverwaltung mal selber programmiert, bevor ich wusste, dass sowas auch schon fix und fertig gibt. Und eins von den Dingern war, es haben da mehrere Entwickler dran gearbeitet, die sehr eigenwillig waren und einfach nicht akzeptiert haben, sowas zu arbeiten, damit zu arbeiten. Das heißt, du musst eine Möglichkeit haben, eine Schnittstelle zu bieten zu jemand, der keine Versionsverwaltung macht. Dann solltest du anhand der Änderungen selbst klassifizieren können, wer die Änderung gemacht hat. Wenn du selber schon mal mit anderen Entwicklern zusammengearbeitet hast, du erkennst am Programmierspiel normalerweise recht deutlich, wer was gemacht hat. Warum solltest du Computer nicht automatisieren? Und warum muss ich bei meinen Versionsänderungen eintippen, ich habe sie gemacht? Also ich meine, das finde ich Blödsinn. Ich kann einfach, weil der Rechner, der hat ja Rechenpower und Zeit, also soll er einfach mal ein bisschen, ein paar Minuten rumrechnen und schätzen, wer die Änderung jetzt gemacht hat. Also auf jeden Fall, lieber rechnet der Rechner 5 Minuten, als ich tippe 10 Sekunden wieder irgendeinen blöden Kommentar ein. Also solche Sachen, das sind einfach ganz viele Sachen, die man einfach automatisieren könnte, die nicht automatisiert sind, beziehungsweise die dem Benutzer Sachen abfordern. Ja doch, dann ist gerade noch einfacher, nämlich wenn sie vorher kennst, dann kannst du sie alle in eine große Datenbank packen. Wenn sie nicht kennst, dann sagst du einfach, okay, das ist jetzt der Nutzer mit diesem Steam, wird einfach als neuer angelegt und kann dann, oder einfach, ich meine, letztendlich geht es ja darum, kommen Änderungen, kollidieren, welche nehme ich, welche verwerfe ich, was mache ich mit denen? Und dann kannst du sagen, okay, wenn da jetzt einer kommt, den ich nicht kenne, der mit allem Möglichen kollidiert, was sowieso da ist, lache ich dich drüber und sage, die Änderungen interessieren mich nicht. Wenn doch, dann wird er sich schon mal melden oder sowas. Und dann eben die Schnittstelle zu verschiedenen Versionsverwaltungen. Wenn ich jetzt Git, Mercurial und vielleicht noch das alte CSV.
Concurrent Version System.
Genau, CSV oder SVN von mir aus noch hab. Ich meine, da gibt es tolle Schnittstellen, die von allen zu allen programmiert sind, aber das sind fehleranfällig und unangenehm. Und wenn ich jetzt so mit mehr oder weniger allgemeinen Snapshots arbeite, also mit Zeugs, was auf dem Dateisystem ist, habe ich eine Schnittstelle zu allem. Also das heißt, da die einfachste Schnittstelle, die man sich, ich meine, die ist natürlich echt, hat andere Nachteile, es sind große Dateimengen.
Das ist praktisch eine automatische Diskriminierung, ist auch, die kann keiner Vorwurf machen wie bei 660. Hat der Rechner ausgewählt?
Ja, genau. Aus der Ecke kommt immer bloß Mist, also nur mal einfach, dass es auch jetzt Mist ist. Also, ich weiß jetzt nicht, warum er so lange braucht. Normalerweise, das letzte Mal war er schneller.
Hast du die Keys zu lang gemacht?
Nein. Er müsste eigentlich bloß das Ding reinholen. Ach so, er kriegt keinen Request. Ich habe noch keinen Request gesendet.
Bekomme ich nicht meine Debug-Ausgabe, was er gerade tut?
Nein, kriegen wir nicht.
Dann kannst du beschreiben, was er gerade tut. Du hast es ja geschrieben.
Ach so. Nee, ich gehe mal zum anderen Laptop wieder rüber. Und zeig mal, was der Stick so macht.
Der Stick befindet sich noch am alten PC.
Ja, das ist schon richtig, aber was die Dings da macht.
Der Beamer hat noch kein Bild, wenn du es mal replizieren könntest.
Warum? Jetzt hat's Hammers. Nee, wenn irgendwas nicht funktioniert, schreckt meistens irgendwas nicht richtig.
Wir schrecken gleich heller.
Aha.
Gibt es noch dezente Grundbeleuchtung? Ich
Achso, ich kann nicht gucken, warum.
Nein, das ist nicht nur Software, ist verbuggt.
Also was der Stick jetzt macht, ist, was der Befehl Stick macht, er synchronisiert erstmal vom Carrier zum Public Folder, dann vom Public zum Privat in der dritten Version, was auch immer das heißt. Dann löscht er die Receiveden, also löscht er aus dem Verzeichnis, was er reingeholt hat, alles, was bei ihm sozusagen angekommen ist. Und was ein anderer behauptet, bei ihm angekommen zu sein, löscht er dann aus seinem Verzeichnis. Dann löscht er alles, was irgendwie ein Timeout hatte. Und dann synchronisiert er wieder vom Public zum Carrier zurück. Wobei
den, hier, den Timeout gibt es für Nachrichten, für diesen Portchain-Klon, den du hattest, und wofür noch?
Nur dafür. Also nur wenn ein Timeout von dem Knoten passiert, wird es über schlägt der Timeout Letter dazu. Genau. Das Public Private ist mit den Passworts, also das heißt das, was ich vorhin erzählt habe, was er alles, was er alle privaten Keys durchprobiert. Und das Maximum Carrier Disk Space muss er wissen, da kann ja sein, ich möchte den USB-Stick nicht komplett vollmüllen, sondern nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und da priorisiert er dann eben die Lead-Nachrichten, die sonstigen Statusinformationen und dann die ältesten Dateien.
Ich frage mich, ob die Funktion sehen kann. Man das bei Bob nochmal eine Datei anbieten und der Rechner hoffentlich schneller ist und dann
ich würde
meine Chatnachricht schicken.
Genau, ich würde den dem Rechner vom einen Folder ins andere schicken. Jetzt gucken wir mal, ob es schon da ist. Ah nee, jetzt machen wir einfach hier bis. Also der Rechner ist wirklich eine alte Krücke. Das tut mir leid, dass das so funktioniert. Jetzt legen wir einfach mal an. Ah ne, wir haben vorhin einen Stick gemacht. Mal gucken, ob der Temp 2 auch mal leer ist. Temp Ordner ist eigentlich immer was drin. Das hat man vielleicht auch mal machen können. Ich habe da einen anderen mal vorbereitet. So. Mein Pfad, achso, das Stick fehlt, genau. So. Ja. Also jetzt entsteht dann das, was vorher auf dem Stick war, hier auf dem Temp 2. Und dann würde ich in ein Verzeichnis irgendwas freigeben. Zum Beispiel bei welches auch immer dann Alice ist. Mal gucken, ob da im Tab-Verzeichnis auch irgendwas Schönes ist. Ja, Mantelprot ist das Ding. Was ist das vom Programm? Ah, genau, das ist das. Das können wir zum Beispiel mal anbieten. Ja, allerdings jetzt noch nicht. Oder wird jetzt schneller fertig sein.
Die IDs, die du gerade siehst, sind die Folder, die schon durchgegangen ist?
Oder ja, genau. Also es geht um die ganzen Folder vom alten PC auch durch, aber das können wir jetzt nicht schneller machen. Ich weiß nicht. Ah, das sind ab und zu Fehlermeldungen drin, die man ignorieren darf. Also das ist keine Fehlermeldung, das ist einfach eine Information.
Also wir sehen jetzt die IDs von Alice, Bob, alter PC und alter PC 2.
Genau.
Alles, was jemals hier rumgelaufen ist.
Genau, das ist jetzt gesammelt. Vorher habe ich ein New gemacht, was alles gelöscht wurde. Wenn es dann endlich mal durch wäre, dann könnte ich eine freigeben. Also freigeben heißt rüberkopieren.
Wir sehen die Struktur, die auf dem USB-Stick entsteht, wenn du das
Ding. Achso, das können wir mal angucken, genau. Da ist nur Public. Also im Prinzip genau das gleiche, was hier auf Public ist, ist hier gespiegelt. Und da ist dann für jede ID, die teilnimmt, ein Postfach, beziehungsweise ein Folder. Und im All hat so ein bisschen allgemeine Informationen. Da müssten alle nichts drinstehen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, das zu merchen. Da hätte eigentlich jetzt alter PC und alter PC 2 auch noch drin sein müssen.
Aber theoretisch landen sich ja Dateien über die IDs fort, das heißt, wir können auf den Linker verzichten.
Bitte?
Es gibt einige Befehle bei dir, die sich über die Identifikation verpflanzen und nicht über
die. Ja, genau. Auf dem Stick sind keine privaten, da ist nur der Public Folder.
Ja, aber wie war das auch in diesen Fragen, wenn ich das eure Nachrichten und
ja, genau, aber genau, die sind da verschlüsselt drin. Also alles, was auf Public ist, ist verschlüsselt.
Und die anderen können es auch in der Seite, aber sie können nicht mehr.
Genau, sie können nur den Dateinamen sehen. Wobei man das hier auch noch irgendwie kryptografisch dann unleserlich machen könnte. Das einfügen, nicht mehr. So, lass mal den Haft darüber nehmen. Ah, genau. Das wäre auch noch was Schönes, was man kurz erzählen kann. Ich starte mal das Ding an. So. Also jetzt haben wir bei einem von beiden, da gucken wir mal, welches ist. Das haben wir beim 7 irgendwas. Genau. Das heißt, wir haben jetzt bei Alice haben wir jetzt was reingelegt. So, jetzt müssen wir aber erstmal, damit Bob überhaupt weiß, dass da was ist. Also, da weiß noch keiner, was eine Datei freigegeben ist. Muss ich nochmal den Stick-Befehl eingeben. Wobei, es reicht jetzt, Alice, dann machen wir trotzdem. Genau, Alice muss jetzt mal rausschreiben auf Temp 2, dass sie die Datei hat und Bob muss es dann reinholen. Also nochmal diesen Stick-Befehl. Nachdem der dann durchgelaufen ist, könnte dann Bob bzw. jeder Teilnehmende abrufen, dass dieser Apfel.png irgendwo liegt.
Würde es performanter laufen, wenn du nur Alice Passwort eingegeben hättest?
Bitte?
Würde der Befehl performanter laufen, wenn du nur Alice Passwort eingegeben hättest?
Nö, der macht einfach beides durch. Also egal, ob ich jetzt den Befehl nur mal mit Alice laufe und dann beim nächsten Mal mit... Also ich muss beide laufen lassen, damit... Also stimmt, er würde schneller laufen, weil Bob braucht es ja noch nicht. Durchführen. Aber ich lasse noch keiner. Also die Senden. Passwort Alice muss signieren, dass sie diese Datei bei sich im Verzeichnis hat. Das heißt, die ich habe, die Datei erhalten, diese Delete-Nachricht, die muss signiert werden von Alice. Und Alice kann sie nur signieren, wenn sie ihren Private Key entschlüsselt. Und den Private Key entschlüsselt, da braucht sie ihr Passwort dafür. Und Bob weiß überflüssig. Das Passwort von Bob.
Ja, aber normalerweise, wenn man so ein Feld eingibt, Alice weiß das Passwort von Bob dann.
Ich bin jetzt Alice und Bob eigentlich auch. Genau. Also eigentlich hätte ich hier jetzt nur Passwort Alice eingeben müssen, mit dem Stick zum Laptop von Bob laufen, bei Bob einstecken und dann Passwort Bob eingeben. Und dann hätte Bob eben mitgekriegt, dass jetzt diese Datei da ist. So. Jetzt haben wir das File da. Und jetzt möchte Bob das Ding haben.
Apfel-File 7b heißt es, wird von Alice angeboten.
Genau. Apfel-Dingster heißt, wird von Alice angeboten. Und jetzt, Destination ID, also die von Bob, muss ich jetzt eingeben. Also das muss ich jetzt abtippen. 84632. Und Passwort von Bob. Das heißt, was ich jetzt aus der Liste auswähle, wird dann eine Nachricht geschickt, bitte send das Zeug an Bob. Und zwar nur den Abbruch. Genau. Wird jetzt von Bob signierte Nachricht an Alice geschickt mit dem Inhalt, bitte schick mir Abbruch. Was ich jetzt dann machen muss, ist den Stick einmal bei Bob durchlaufen zu lassen, einmal bei Alice durchlaufen zu lassen, dass sie das rüber kopiert und dann wieder bei Bob durchlaufen zu lassen. Das heißt, ich mache jetzt Stick C und 2 Bob, Bob, Alice, Bob. Ja?
Mit drei Befehlen ist einfacher.
Genau. Und weil das, weil die ja unterschiedliche Passwörter haben, sehen die einander nicht. Also das heißt, ich würde da jetzt erstmal ich bin jetzt am Rechner von Passwort Bob, von Bob, der fordert jetzt an, den Apfel, schreibt die Nachricht auf den Stick. Der Stick läuft rüber zu Alice. Alice wird dann ausführen und ich habe eine Request-Anforderung von Bob, ich schreibe es dem ins Verzeichnis und dann laufen wir zurück zu Bob und Bob, der entschlüsselt es und kopiert sich dann sich ins Passwort und schickt wieder ein ich habe es erhalten Informationen. Das dürfte es wahrscheinlich wirklich schneller gehen, weil er sich
ja gut.
Ja, genau. Deshalb. Also wir würden dann jetzt, wenn die drei Passwörter durchgelaufen sind, beim List dann erkennen, dass das sowohl bei Alice als auch bei Bob angeboten wird.
Kannst du nebenbei mal den Tempolder anzeigen, damit man sieht, über Bobs Post kann, damit man sieht, was hier kopiert wird?
Nochmal?
Ich mag sehen, welche Dateien neu entstehen.
Achso, das können wir machen, genau. Also wir hatten jetzt jetzt war es schon requested, das heißt, das war Alice,
Das ist Alice, ja.
Genau, Alice, sind wir schon durch, die hat es jetzt bei Bob reinkopiert, die hat es eigentlich bei Public reinkopiert, mal gucken, ob es noch drin ist, oder ob es schon gelöst ist. Da waren wir zu langsam.
Der Carrier ist der USB-Stick, den du, oder dein Temp
2 Folder. Ja, genau, das ist das Verzeichnis, was da wiederum mit dem USB-Stick synchronisiert wird.
Ich kann ein Dateiverzeichnis bauen, ich kann sehen, mir fehlt die linke Hälfte, das heißt, ich weiß nicht, warum es wirklich zweimal den Ordner für Bob gibt.
Ach. Machen wir es so.
Scrollen wir nochmal nach oben.
So, dann sind wir denn nicht. Ach, können wir doch mal ein bisschen größer machen. So. Also das Temp 2 ist für Stick. Also was jetzt passiert ist, wir haben es ja hier reingelegt. Der hat es dann reingelegt in...
Das ist jetzt die lokale Platte von Alice. Die hat es ins Postfach gepackt und damit angeboten.
Genau.
Dann haben wir den...
Dann hat Alice hier... im Receipt reingeschrieben, ich habe dieses apfel.png irgendwo und das ist signiert mit meinem Key. Genau, also mit meinem privaten Key. Du kannst es mit dem öffentlichen Key hier überprüfen.
Was passiert denn, wenn ich eine Datei anbiete und ich dann entscheide, sie nicht mehr anzubieten und jemand hat die schon requestet?
Dann kommt ein Kopierbefehl, der läuft ins Leere und beim nächsten Mal, wenn der Stick synchronisiert wird, ist diese Datei einfach nicht mehr in der Liste der empfangenen Dateien dabei. Also wenn du sie nicht mehr anbietest, ist natürlich bei vielen noch immer die Information da, dass sie angeboten wird. Jedoch sobald diese signierte Nachricht kommt und ein neueres Datum hat, was ja auch signiert ist, also du kannst es nicht fälschen und die ist da nicht mehr drin, wird automatisch die Datei aus der Liste entfernt, beziehungsweise beim Generieren der Requestable Files Liste ist sie nicht mehr drin. Und steht hier nicht mehr. So. Genau. Das heißt, erst einmal ein bisschen durcheinander. Genau. Hier hat sie das erzeugt. Die Datei ist anwählbar. Dann hat sie Bob angefordert. Hat eine Nachricht erzeugt. Bitte schick mir die Datei. Das wird wahrscheinlich dann diese Nachricht sein. Genau.
Okay, Moment, ich muss mitkommen, woher sich jetzt das Bob hier irgendwas anfragt.
Hier ist jetzt irgendein Binary-Blob, in dem verschlüsselt drinsteht, bitte schick mir die Datei. Entschlüsseln kann die Datei nur Alice, deshalb haben wir hier im Decoded-File das ganze Ding drin. This is a file request. Ich requeste das File bitte und ist requested bei dem und diesem da. Also geht, glaube ich, bis da. Und der Request ist signiert mit diesem Key. Die Signatur ist das da. Das ist genau signiert mit dem privaten Key, der zu diesem Public Key gehört. Und die Signatur ist hier. Man kann eine Plausibilitätsprüfung machen. Aus diesem Key kann ich über eine Hash-Funktion die ID berechnen. Also ich kann es entweder glauben, dass es an die geschickt wird, oder ich kann einfach aus der die ID berechnen und an die schicken, oder einfach gucken, ob die beiden übereinstimmen. Also kann man mehrere verschiedene Szenarien sich überlegen, wie weit man die Plausibilitätsprüfung treiben will.
Wenn Bob, ich werde...
Kann man so sagen, ja. Also ist einfach eine Hash-Funktion von... Ja, ganz genau. Also kann ich dir auch direkt vorführen, einen zweiten Nick mit Alice erzeugen und sogar mit dem gleichen Passwort. Das ist dann lustig. Also mich hindert nichts daran zu sagen, init nochmal Alice. Also ich sage nicht Alice 2, sondern Alice. Nochmal ein kurzer Keylength und nochmal Alice. Sollte man wiederum nicht. Also es ist jetzt nicht möglichst unregelmäßig. Also bei jedem Enter drücken entstehen ungefähr 3 bis 5 Bit Zufall. Da ist ein Input, dann trägt er einen String ab und schmeißt ihn wieder weg. Also du kannst natürlich auch was anderes drücken als Enter, aber es passiert dann nichts. Klar könnte man, aber also ist wirklich nur Enter. Das ist. Also es geht hier da nicht darum, möglichst sicher zu sein, sondern sozusagen die grundlegenden Sachen Krypto zu implementieren. Ja, genau. Ah. So, und das hat er ist an zwei Stellen abgelegt, und zwar bei Alice und bei Bob. Weil die Dateien im Postfach liegen. Also du musst dir das vorstellen, das geht nicht zwischen zwei Leuten hin und her, sondern da sind noch fünf andere beteiligt und die haben zufällig auch eine Kopie von dem Apfel gekickt auf dem Weg von A nach B und sind eben nicht auf dem Weg von A nach B, sondern irgendwo ganz woanders. Nee, das ist dann in diesem... wir sollten langsam mal Schluss machen. also im Postfach, das ist so, wie ich gesagt habe, also was im Postfach liegt, ist eine signierte Datei. Und die wird einfach übertragen, immer die neueste kursiert durchs Netz. Das heißt, die wird von jeder ID ist so eine, ich habe das Zeugs im Postfach, Datei bei sich. Und wenn aus dem Postfach was rausgelöscht wird, dann ist einfach die Datei nicht mehr in der Liste drin und wird beim nächsten Erzeugen von der Liste, die hier, also gibt zwei verschiedene Listen. In der Liste des Knotens ist sie dann nicht mehr dabei und in der bei diesem Befehl List, da werden einfach alle Knoten, Listen zusammen gemerged und wenn da dann in einem Knoten halt die Datei nicht mehr da ist, dann tritt sie da in der Datei auch nicht mehr auf. Einfach beim Erzeugen, wozu ist sie nicht mehr da.
Du wolltest mal zeigen, dass du jetzt gerade zweimal Alice angelegt hast.
Ach so, genau.
Nix.
Ja, zwei Alice haben wir jetzt.
Können wir jetzt noch eine Fortune-Nachricht an Public schreiben? Du hast noch ein lustiges Chat-System.
Das können wir mal probieren. Chat. Was weiß ich, ich sage jetzt nicht, ich heiße Bob, ich sage alias, also, das kann ich jetzt abschicken, irgendwann mal kann es Alice dann angucken und da versteckt dahinter ist jetzt noch ein Zeitstempel, wie lange die Datei insgesamt lebt. Und das können wir, glaube ich, mal so. Also es ist auf jeden Fall unverschlüsselt irgendwo abgelegt. Das können wir, die Datei, die können wir dann angucken. Die ist im Public irgendwo drin.
Ja. Ja, in welchem Public landet ihr eigentlich?
In allen. Also, in welchem Public? Da gibt es noch einen besonderen Ordner, der hat keine ID, sondern der heißt All. Und da ist dann dieses News-Dat drin, genau. Das ist einfach so eine Folge von Zeilen. Da hinten abgetrennt ist ein Time for Live. Das ist jetzt so ein Leben bis zum 3.7. Heute ist der 12.6. Also wahrscheinlich 3 Wochen, 4 Wochen, irgendwie sowas. Kann man auch beliebig einstellen, ist aber jetzt irgendwie fest vertraten im Source Code. Also man könnte dann, und wenn die Datei dann kommt, dann kann ich einfach kräften nach allen Nachrichten, die an mich geschickt wurden oder die von einem bestimmten Teil sind. Das heißt, da muss ich dann sozusagen selber aus allen Nachrichten, die rumschweben, das rausfiltern, was ich dann hätte.
Von der Anwendung her ist es schon ein schwarzes Brett.
Ja, genau. Also es ist eigentlich kein Chat, sondern okay. Ich glaube, da gibt es jetzt noch viele Verästelungen, die wir weitermachen könnte. Also was man auf jeden Fall, was man daraus vielleicht nehmen könnte, mal einfach so grundlegende Abhandlung über Krypto wäre vielleicht mal interessant. RSA allein wird wahrscheinlich schon einen Vortrag füllen. Aber ich glaube, von den Befehlen her gucken wir nochmal was, sonst würde ich jetzt langsam zum Schluss kommen. Was gibt es denn sonst noch? Ach ja, Boski ist halt so der Vollständigkeit halber noch mit dabei. Also, weiß nicht, ob das die Älteren unter uns kennen das noch. Die Jüngeren wahrscheinlich eher nicht. Das ist, was heute als Tab ist. Gab es ja früher unter DOS-System nicht, dass man einfach den Bildschirm von Porno auf Excel schalten konnte oder so. Und das war da, das wird damit realisiert, also wenn ich da jetzt gerade drin bin, dann kommt irgendein tolles, dann sieht es aus, wenn ich gerade programmiere und arbeite mit irgendwelchen tollen Gut. So. Dann macht's halt irgendwas. Also, da habe ich mir mal ein bisschen so gespielt damit. Also, man sieht, das habe ich gemacht, als mir gerade langweilig war. Ne, was? Was ist das? Ne, was von der Kröte? Ich habe es nicht verstanden.
Eine Pikachu-Burg.
Pikachu?
Das ist ein Generationenkonflikt, den ihr gerade habt. Ihr kennt den Boss nicht, ihr kennt das Pikachu nicht.
Okay. Ach genau, was ich da drin, was ich auch noch mit reingemacht habe, ich habe ja mal Diplomarbeit über die Noising gemacht. Das dauert halt eine kleine Weile. Aber du kannst da einfach beliebig schnell dich durchklicken oder auch nicht. Irgendwann ist er dann fertig und sagt ein paar Mal not implemented, weil ich das wahrscheinlich ein bisschen zu oft untergeklickt habe. Also vielleicht auch ganz interessant. Also ich habe eine Kurve und möchte da das Rauschen rausfiltern. Da muss man erstmal definieren, was ist Rauschen, in welcher Darstellung möchte ich es rausfiltern und so weiter. Das ist auch nochmal noch was Interessantes. Hat allerdings jetzt mit Bugs nicht mit überhaupt nichts zu
tun. Kommen wir zum Schlusswort. Wo kann ich denn den Implementierung runterladen und die Bugs entfernen?
Schick mir eine E-Mail, am besten übers Internet. Also, jeder kann es natürlich gern haben. Ich bin irgendwie so ein bisschen allergisch mit den ganzen Lizenzgedöns in letzter Zeit. Also jeder, der vorbeikommt und sie gern haben möchte, kann sie gerne haben. Aber ich werde sie nirgends öffentlich zur Verfügung stellen.
Hast du irgendein Ziel, dass sich deine Implementierung mal durchsetzt gegen die ganz viele Implementierungen da draußen?
Also meine Frage war, ob sie es irgendwann mal durchsetzt. Also das Ding ist einfach, es ist langsam und auch grundsätzlich, selbst wenn es schnell implementiert wäre, wenn ich eine Nachricht irgendwo hinschicke und die Antwort dauert einen Tag oder eine Woche, wird das nie einer benutzen, außer es dazu gezwungen. Zum Beispiel dadurch, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt. Also dieses Darknet ist nur deshalb so verbreitet, weil die keine andere Möglichkeit haben, auf irgendwelche Dateien im Internet zum Beispiel sind. Da gibt es dann irgendwelche Gateways, da schicke ich dann die Anfrage für eine Seite. Wenn die natürlich ein Handshake will, habe ich schon verloren. Das heißt, die Ping-Zeit sind halt ein Tag. Und ich kann zwar große Dateien anfordern, aber ich kann sozusagen Internet surfen, so wie man es heutzutage mit dem World Wide Web oder mit dem HTTP eigentlich nur noch kennt, kann ich mir vorstellen. Das ist eher so was wie Usenet-ähnliche Kommunikation für die Leute, die das noch kennen, oder Diskussionsforen, wo man wirklich asynchron arbeitet. Sowas könnte man sich davon vorstellen. E-Mails schicken, aber im Netz surfen geht da nicht. Jo. Also dann bedanke ich mich. Möchtest du das Schlusswort machen?
Nein, ich will das Licht einschalten.
Bitte?
Ich mag nur das Licht einschalten. Bitte einmal die Augen schließen.
Ja, genau, dann würde ich mich jetzt bedanken für die Aufmerksamkeit und falls keine weiteren Fragen mehr sind, dann schließen wir jetzt. Okay.